USA oder China? Welche Wirtschaftsmacht setzt sich durch? Und steigt Afrika mit seinem rasanten Bevölkerungswachstum in dieses Rennen ein? Immerhin leben hier 1,5 Milliarden Menschen, die im Durchschnitt 19 Jahre alt sind. Das sind nur zwei der geopolitischen Fragen, auf die Eva Weißenberger im Podcast Lookout Außenwirtschaft gemeinsam mit ihren Gästen nach Antworten sucht. Überall, wo es Podcasts gibt, hören Sie rein. Und jetzt wünscht das Team von Lookout Außenwirtschaft gute Unterhaltung mit dem Podcast der Kleinen Zeitung.
Die heutige Folge ist im Rahmen des Kleine Zeitung Podcast Festivals Anfang März in Klagenfurt entstanden. Falls ihr das verpasst haben solltet, nicht traurig sein. Am 13. April gibt es schon die nächste Chance dabei zu sein. Diesmal in Graz auf gleich zwei Bühnen im Schauspielhaus findet das statt mit noch mehr österreichischen Podcasts, die wir für euch live auf die Bühne holen. Zum Beispiel sind da Couchgeflüster oder Ruby und Schwarz und noch viele, viele andere und natürlich auch alle Shows der Kleinen Zeitung. Wie ihr an Tickets kommt, erfährt ihr unter kleinezeitung.at/podcastfestival. Ich werde den Link auch in die Shownotes stellen. Und für Delikt-Hörerinnen und Hörer haben wir auch noch 15x2 Tickets zu gewinnen auf die Seite gelegt. Um da mitzumachen, schreibt einfach an marketing@kleinezeitung.at. Wir freuen uns auf euch.
Wir gehen jetzt in ein Genre, das nennt sich True Crime, also wahre Verbrechen. Der Podcast der Kleinen Zeitung dazu, Delikt, hat noch ein besonderes Merkmal. Er befasst sich nämlich mit diesen wahren Verbrechen im Süden Österreichs. Also es hat auch eigentlich jeder Fall einen Bezug zur Region. Nicht, dass da so viel passieren würde, aber doch eigentlich schon. Und jetzt freue ich mich, dass Sie da sind. Einerseits der Host von Delikt, David Knees. Und Reporterlegende Jochen Bendele. Bitte schön. Nehmt Platz. Ich habe zum Jochen gesagt, er ist der netteste Kärntner mit deutschem Migrationshintergrund. Und viel Spaß wünsche ich euch.
Ja, 1, 2, 1, 2, sind wir schon laut? Ja, wir sind zu hören. Ja, herzlich willkommen bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung mit Fällen aus der Steiermark, aber auch aus Kärnten, wo wir uns heute befinden. Sie alle wissen das, weil Sie sitzen ja da. Aber für unsere Hörerinnen und Hörer, die das im Nachhinein hören werden, wir befinden uns im Konzerthaus beim Podcast-Festival der Kleinen Zeitung und werden auch heute von einem sehr ungewöhnlichen Kriminalfall berichten, von einem ungewöhnlichen Verbrechen, beziehungsweise der Jochen wird davon berichten, ich werde mehr nachfragen. Und wir erzählen über die Geschichte einer Entführung. Allein die entführte Person ist zum Zeitpunkt des Verbrechens oder der Entführung nicht mehr am Leben, sondern bereits 2 Jahre tot. Und davon wird gleich mein heutiger Gast, eben Jochen Bendele, erzählen, der damals über diesen Fall für die Kleine Zeitung geschrieben hat. Es ist seine Deliktpremiere und deswegen darf ich noch einmal bitte um einen großen Applaus bitten.
Danke. Bist du okay?
Vielleicht stellst du dich einfach mal selbst ganz kurz vor.
Gut, also ich bin 1984 mit meiner Frau und den Kindern von Berlin nach Kärnten gekommen. Meine Frau ist an die Uni berufen worden und ich war der Erste, also früher gab es ein Gesetz, dass die Ehefrauen von Professoren Österreicher werden können innerhalb eines Jahres und ich war der erste Mann, für den das galt. Da war ich also der Erste und nachdem die Kinder ein bisschen größer waren, meine Frau war an der Uni, habe ich als Journalist gearbeitet, freiberuflich, schlecht bezahlt. Das hätte ich mein ganzes Leben lang machen können. Aber dann habe ich, also von den Zeitungen aus, aber dann habe ich Glück gehabt. Ich habe gearbeitet bei der Volkszeitung und Antenne Austria Süd. Das war das Privatradio, das noch von Italien aus gesendet hat. Also die Zeitung und der Sender sind pleite gegangen. Aber danach ORF und Kleine Zeitung haben mich ausgehalten. Und ich habe fast 25 Jahre bis zu meiner Pensionierung bei der Kleinen Zeitung gearbeitet. Außerdem habe ich einige Veranstaltungen gemacht, Schüler machen Zeitung und praktische Journalismus an der Universität als Lektor. Und das waren unheimlich lehrreiche Sachen. Also das ist jetzt nicht nur einfach eine Parole und es ist auch nicht die Zeit, das zu sagen, aber da habe ich einiges gelernt über junge Leute.
Ja, ich weiß nicht, wie viel in der Anmoderation jetzt bereits verraten worden ist über den Fall, über den wir heute sprechen, aber ich glaube, Der Name, um den es heute geht, dieser Person bzw. der Familie, um die es heute geht, ist bis jetzt noch nicht gefallen. Es ist aber ein in Kärnten, aber auch in Deutschland ein wirklich sehr prominenter und bekannter Name, nämlich der der industriellen Familie Flick. Und dass wir hier den ganzen Kontext verstehen, schlage ich vor, wir umreißen im Schnelldurchlauf, was zum enormen Reichtum dieser Familie geführt hat, der letztendlich mehr als einmal auf Verbrecher angelockt hat, die hier den großen Coup gewittert haben. Ja, die Geschichte des Flick-Imperiums, Imperium muss man fast sagen, die beginnt mit Friedrich Flick, der 1893 in Ernstdorf, das ist ca. 70 Kilometer östlich von Köln, geboren wird in einem recht gut situierten Umfeld und schon als Jugendlicher soll er Unternehmensbilanzen gelesen haben. Ist das was, was du auch in deiner Freizeit gemacht hast als Jugendlicher?
Ja, also gelesen habe ich viel, unternommen habe ich auch einiges, aber keine Unternehmensbilanzen. Aber was wir gemeinsam haben wahrscheinlich, wir haben relativ früh gewusst, was wir wollen. Er wollte sehr reich werden, das hat er geschafft. Und ich wollte damals schon Journalist werden, habe ich auch geschafft.
Jedenfalls studierte Friedrich Flick dann in Köln Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft und mit seinem Abschluss 1906 als Diplomkaufmann bekommt er dann seine erste Anstellung bei der Bremerhütte und ein paar Jahre später wird er Vorstandsmitglied bei der Charlottenhütte und damit beginnt eigentlich so sein Aufstieg in der Stahlindustrie so richtig. Und mit dem Rüstungsboom zum nahenden Ersten Weltkrieg nimmt das Ganze dann auch mal so richtig Fahrt auf. Und durch geschicktes Wirtschaften hat er dann immer mehr Unternehmen aufgekauft, aber er hat auch immer politischen Einfluss genommen, eben über sein Kapital auch. Und so baut er dieses gigantische Imperium immer größer und größer auf. Und zum Zweiten Weltkrieg hin, dann arrangiert er sich nicht nur recht gut mit den Nationalsozialisten, sondern er profitiert auch sehr stark von der Enteignung jüdischer Betriebe, aber auch von der Zwangsarbeit. Ab 1933 unterstützt er die NSDAP großzügig mit Spenden und tritt 1937 selbst bei. Er pflegt gute Kontakte zu Hermann Göring und das verschafft ihm zusätzliche Vorteile auch seinen Konkurrenten gegenüber bei dieser Enteignungspolitik, die damals die Nazis eben betrieben haben. Und 1941 ist die Friedrich Flick Kapitalgesellschaft bei der Stahlproduktion mit Krupp gleichgezogen. 1944 haben 80.000 bis 100.000 Zwangsarbeiter und KZ-Häftlinge bei Flick gearbeitet und Tausende dürften durch Unterernährung und die unmenschlichen Arbeits- und Unterbringungsbedingungen ums Leben gekommen sein. Und trotz seiner Rolle in diesen Kriegsverbrechen, also man hat sich hier, die Nationalsozialisten und Flick, die haben sich hier gegenseitig eigentlich geholfen, trotz all dieser Verbrechen kam Flick nach Ende des Kriegs bei den Nürnberger Prozessen halbwegs glimpflich davon, wegen Sklavenarbeit, Verschleppung zur Sklavenarbeit, Ausplünderung der besetzten Gebiete und Teilnahme an Verbrechen der SS wurde er zu 7 Jahren Haft verurteilt, aber er kam nach 3 Jahren schon wieder frei. Und seine Schäfchen hat er vorher schon rechtzeitig ins Trockene gebracht und die Konzernanteile seiner Söhne Otto und Friedrich Karl auf 90% aufgestockt. Und um diesen Friedrich Karl Flick wird es auch heute gehen. Der ist zum Ende des Kriegs gerade 18 Jahre alt, ihm bleibt aber eine Einberufung erspart, weil er macht ein Praktikum im familieneigenen Betrieb, im familieneigenen Konzern. Mit dem Konzern ging es nach dem Krieg dann bald wieder steil bergauf und Friedrich Flick, eben der Vater, war bis Ende der 1960er Jahre der reichste Mann Deutschlands. Er stirbt 1972 und der Sohn übernimmt die Geschicke des Konzerns. Als Alleininhaber der Holding Friedrich Flick gehören ihm jetzt 330 Unternehmen, bei denen 300.000 Beschäftigte arbeiten und einen Jahresumsatz von 18 Milliarden D-Mark erwirtschaften. Und er pflegt auch wieder viele und gute Kontakte in die Politik. Und im Zuge der Ölkrise damals hat er ein wenig Befürchtung um das Fortbestehen einiger seiner Unternehmen und so wollte er Kapital liquidieren. Und dazu hat er ein Aktienpaket von Daimler-Benz, von dem haben wir, glaube ich, 39% gehört. Das wollte er eben an die Deutsche Bank verkaufen. Das hat er verkauft um knappe 2 Milliarden D-Mark. Und dafür hätte er eigentlich eine knappe Milliarde Mark an Steuern zahlen müssen. Das ist ihm aber erspart geblieben, weil das Wirtschaftsministerium hat diese Transaktion als volkswirtschaftlich förderungswürdig anerkannt. Einige Jahre später kam es dann eigentlich durch einen Zufallsfund, da hat ein Steuerfahnder in einem ganz anderen Fall einen Schlüssel gefunden und der ist mit diesem Schlüssel zum Tresor in dieser Bank und in dieser Bank fand da eine Liste vom Chefbuchhalter dieses Flick-Unternehmens und da war eine Liste drauf mit einigen Namen und einigen Geldbeträgen und die Namen waren jene von vielen Politikern aller Parteien, die damals im Bundestag vertreten waren, unter anderem auch von dem damaligen Wirtschaftsminister, der diese Sondergenehmigung ausgestellt hat. Also das war Kurzversion von diesem Flick-Skandal, gilt bis heute als einer der größten Skandale in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Ja, Friedrich Karl Flick wird dafür aber nie angeklagt, sondern seine rechte Hand Eberhard von Brauchitsch geht dafür in den Bau und die Affäre wird Flicks Reichtum nicht, wie man heute sagen würde, nicht nachhaltig schaden. Er zieht sich ab 1985 ins Privatleben zurück und besitzt Anwesen in Deutschland, Kalifornien, in der Schweiz, aber auch Jagden in der Steiermark und in Kärnten. Und dass es ihn nach Kärnten zieht, verwundert nicht, immer an einem Tag wie heute vielleicht schon, aber normal ist es viel schöner in Kärnten. Aber was zieht Flick besonders hierher?
Na, an einem Tag wie heute könnte er sich in sein Flugzeug setzen und irgendwo nach Amerika fliegen oder so. Aber was hat ihn hergezogen? Also er war seit 1958 österreichischer Staatsbürger. Warum, konnte ich nicht rausfinden. Vielleicht reicht das, wenn man sagt, guten Tag, ich bin Milliardär, ich will Österreicher werden. Ja, passt. 1995 ist er nach Österreich dann dauerhaft übersiedelt. Ein Grund waren die Steuer- und Stiftungsgesetze. Aber es gab, glaube ich, noch andere Gründe. Zum Beispiel war Österreich sozial sicherer als Deutschland. In Deutschland hat er Sorgen gehabt wegen seinem Geld. Es gab damals den Terrorismus, vor dem er Angst hatte, Bader-Meinhof, Stichwort. Es gab ein Jahr, nachdem er weg war, die Riemsma-Entführung. Also auch das war kein gutes Klima für Multimillionäre. Und Kärnten ist noch friedlicher oder innerhalb des friedlichen Österreichs noch friedlicher. Es gab vor ein paar Jahren eine Betriebsansiedlung vom Amerikaner, der hat gesagt, warum er herkommt, it's the people. Ich glaube zwar nicht, dass das stimmt, aber er hat so gesagt, alle haben es geglaubt. Ich glaube, er hätte eher sagen können, it's the öffentliche Förderung, aber gut. Dann hat er, also Kärnten ist friedlicher, dann hat er eine Kärntnerin geheiratet, die Ingrid Rager, 1990. Sie war ungefähr 30 Jahre jünger. Und dann ist der Wörthersee auch ein wunderbares Areal. Können Sie sich erinnern, vor ein paar Jahren ging es mal darum, ob der Kennedy war in Kärnten irgendwo. Das hat der Eugen Freund im Archiv, im Staatsarchiv rausgefunden. Und die Villa, wo der, da habe ich lange geforscht, wo war nun wirklich der Kennedy, der war in diesem Komplex, den die Flicks heute haben. Das hat damals einem englischen Brauer gehört, also weltweiten Firmen. Aber das ist ein toller Ort, da kann man angeben, da kann man Leute einladen, das macht was her. Und der Bundespräsident Klestil hat ihm 2 Jahre, nachdem er Österreich geworden ist, das große goldene Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik verliehen. Und ich habe so gedacht, wenn man bedenkt, dass der durch die Steuer- und Stiftungsgesetzgebung 1 Milliarde gespart hat, hätte er eigentlich der Republik Österreich auch was verleihen sollen für Verdienste um das Flick'sche Vermögen. Aber gut, so weit sind wir noch nicht, oder das wird nicht sein. 1999 kamen dann die beiden Kinder zur Welt, die heißen Viktoria Katharina und Karl Friedrich. Das ist immer noch ein bisschen einfacher als beim Geissens, aber okay, so heißen die und die kommen mit dem Namen auch nicht mehr vor.
Wie war die Familie so? Das heißt ja, dass Friedrich Karl sehr konservativ war. Also darüber lässt sich wahrscheinlich auch streiten, weil es gibt Berichte, wonach er jetzt, sagen wir mal, kein Kind von Traurigkeit war und wirklich zeitlang das Jet-Set-Lifestyle gelebt haben soll und sich zum Beispiel Erdbeeren, wenn er gerade Lust darauf gehabt hat, sich die per Helikopter einfliegen hat lassen. Aber er wurde gleichzeitig als sehr konservativ, nämlich auch in der Erziehung und später dann auch als zurückgezogen wahrgenommen. Was kannst du über diese Familiendynamik sagen?
Das kann ich über weite Strecken bestätigen. Diese anderen Sachen mit den Erdbeeren und so, dass der sein Geld genossen haben wird nach Strich und Faden, davon gehe ich aus. Und dass davon wenig an die Öffentlichkeit gedrungen ist auch, weil diese Leute sind nicht interessiert, also die Superreichen und Superbekannten sind nicht interessiert an Medien. Denen kann man nicht kommen mit, sie können Werbung für sich machen. Oder nein, danke, ich will keine Werbung machen. Konservativ war er ja, und zwar ist er selber auch schon konservativ erzogen worden. Da sind bei seiner Beerdigung hat ein Superjäger 2 Anekdoten dazu erzählt. Die eine Anekdote, wie er den falschen Hirschen geschossen hat. Da hat ihm der Vater, Zitat, eine kräftige Watschen gegeben. Und ein Hauschlag ins Gesicht bei einem fast 17-Jährigen, das finde ich, also auch den Ausdruck Watschen, das ist irgendwie blöd. Also der hat ihn quasi misshandelt und der hat das geschluckt. Und wahrscheinlich war der Vater so ein Patriarch, dass er das konnte. Und das andere Beispiel geht so ein bisschen Richtung Drill. Der hat gelernt als Kind, dass man Damen mit weißen Handschuhen die Hand küsst. Die küsst man in den weißen Handschuh. Und wie sie in Gut Rottenmann sind in der Steiermark, hat zufällig der Oberjägermeister weiße Handschuhe an, worauf den, Sie wissen es schon, ich brauche nicht weiterreden. Also wohin und das an seinem Grab, das war so ein Fall, der bis zu seinem Grab gegangen hat. Er war auch konservativ, was Technik angeht. Er hatte, so habe ich es gehört, in all seinen, wo er gewohnt hat, die Musikanlagen waren gleich, die Platten oder was immer der gehabt hat, war gleich. Also er musste nicht umstellen, sondern er wusste immer sofort, was los ist. Auch eine gewisse Art von Konservativität. Dann hat er Angst gehabt, habe ich schon gesagt, vor Terrorismus. Er hat in seinem Gut Rottenmann, wo er gewohnt hat, hat er irgendwie checken lassen, ob man mit Hubschraubern irgendwie ihn angreifen kann. Und was ich auch gehört habe, das klingt für mich plausibel, er hat es mir nicht selber gesagt, aber Leute aus seinem Umfeld, dass er Angst hatte und da mussten Leute mit so Art Elefantenbüchsen, also mit so schweren Gewehren von außerhalb des Grundstücks aufs Haus schießen, ob die durchs Fenster durchschießen können oder was an der Wand ist. Und angeblich gab es noch lange so Löcher in der Wand, dass das eben nicht geklappt hat. Privat galt er oder haben Leute ihm geschrieben als höflich, bescheiden, natürlich, normal, nett und unauffällig. Aber das kann natürlich auch eine Fassade sein, nicht? Diese ganzen positiven und irgendwie nichtssagenden Sachen. Also, und so ist auch das Foto aus seinem, in seinem Mausoleum. Da ist so ein Mann, jetzt hätte ich fast gesagt, so ähnlich wie ich, mit einer Jacke und einem weißen Kragen, also Hemd offen und so. Ganz normal, wenn sie dem beim Bilder begegnet, wäre kein Problem, also würden sie nicht auffallen. So ein Foto gibt es von ihm, aber auf der Gegenseite, er hat viele Bekannte und wenig Freunde. Heute hat er viel gehabt, aber Freunde nicht so viel. Mit denen hat er dauernd gefeiert. Und dieser Eberhard von Brauchitsch war zum Beispiel lebenslanger Freund und auch ein Kärntner Anwalt. Am 11. Oktober 2006 war die Beerdigung. Da ist mir was aufgefallen, weil ich gedacht habe, das geht auch ein bisschen Drill, aber jetzt nicht für ihn, sondern für seine Kinder. Ich war oben in der Kirche, da war das der Dom, ja. Und da waren, unten unter mir saß die Frau Flick, die beiden Kinder, unten so ein Mann. Und das war ein anstrengender Tag für diese damals 7-jährigen Kinder. Und irgendwann legt die Mutter, die Frau Flick, ihre Hände auf die Schoße der beiden Kinder. Und das Mädchen hat sofort die Hand von der Mutter genommen. Und der Junge guckt so links diesen Erzieher oder wer das war an. Und der macht so. Und dann hat der Junge die Hand von der Mutter genommen. Ich habe nie durchschaut, also ich habe eine Ahnung, was dahinter steckt. Nämlich, wenn ich ein Kind habe, das ein Milliardenvermögen erbt in erster Linie, dann muss ich das total im Griff haben. Und dazu gehört halt Handschuhe küssen oder in dem Fall, darf ich Mamas Hand nehmen? Also es war irgendwie ein trauriger Moment. Gut, 11. Oktober 2006, Beerdigung, der Sarg ist im Boden.
Ja, genau. Das alles, über das wir bis jetzt gesprochen haben, wir haben es schon anklingen lassen, dieser enorme Reichtum wird jetzt für das bald kommende Verbrechen oder Vergehen eine Rolle spielen. Wie gesagt, das war alles nur Vorgeschichte. 2 Jahre nach dieser Beerdigung kam es dann dazu. Was ist da passiert?
Die Bediensteten von Flick haben das Grab gepflegt und sind in regelmäßigen Abständen hingefahren. Das machen sie bis heute. Also der Friedhofsgärtner darf nicht den Rasen mähen um das Mausoleum rum. Machen die alles selber. Und dann haben sie irgendwelche Unregelmäßigkeiten gemerkt am Grab. Sie haben dann diesen Grabmeister oder was, der das alles gemacht hat, geholt. Die haben dann die Platten hochgehoben und da war eben der Sarg nicht mehr drin. Die müssen also weggeräumt haben. 3 Platten, von denen jede 330 Kilo schwer war. Der Sarg selber hat auch 200 Kilo und hat damals gekostet 10.000 Euro und der war weg. Und dann ist ein Zeuge gekommen, der hat gesagt, na, ich habe gesehen, 4 Männer, mittelalt, die hatten Jeans an und Jacken und die sind da irgendwie so rumgelaufen, als ich kam, ums Mausoleum rum, so ein bisschen sinnlos. Ich glaube, die sind gewarnt worden. Wären dann also schon 5 Leute, ne? Und hat sie aber nichts dabei gedacht, ist weggegangen. Ihm ist nur aufgefallen, dass ein Auto, ein unauffälliges Auto, dessen Aufschrift, also eine Art Kombi oder kleine LKW, dass der eine Aufschrift hatte, die man sofort wieder vergisst, aber dieses Auto stand merkwürdig dicht am Friedhof. Und dieser Zeuge, und das klingt für mich plausibel, hat gesagt, er kann sich, also nachts können sie die Leiche nicht wegnehmen, weil da ist die Lampen und so, das stört. Er glaubt, die haben am Tag vorbereitet, dass sie nachts ruckzuck die Leiche mitnehmen können. Das haben sie dann auch getan, die Leiche war weg und ich hatte damals noch, da habe ich mich so ein bisschen gefühlt wie ein 13-Jähriger mit Führerschein. Ich bin dann noch so in Felden rumgefahren, habe gedacht, vielleicht finde ich das Auto. Aber die hatten alle Klagenfurt-Land und Villach-Land, Kennzeichen und so. Und nach 2 Stunden bin ich frustriert nach Hause, da war keiner mehr.
Es geht um eine Entführung gewissermaßen und es wird auch um Erpressung gehen. War von Anfang an klar, dass das das Ziel war, dass das der Grund war, warum dieser Sarg plötzlich weg war für die Familie?
Es war nicht klar, aber es lag auf der Hand. Was will man mit dem Sarg? Bei Mary Wetscherer, wo sie 1992 den Sarg, das war ein Besessener. Der wollte Forschung treiben an ihr und so. Aber mit dem Sarg, die Altmetall- oder Buntmetallbande gab es noch nicht damals.
Also blieb eigentlich nur Erpressung. Ja, das war logisch und die haben gewartet.
Ja.
Auf dem Erpresserschreiben.
Du hast damals in einem Milieu recherchiert, das wahrscheinlich nicht so zu deinen täglichen Aufgaben gehört hat.
Ja, das stimmt.
Porter. Nämlich im Milieu der super, super, super Reichen. Wie unterscheidet sich das jetzt zu einer gewöhnlichen Geschichte? Oder was ist da anders und was ist da vielleicht auch faszinierend daran?
Das ist eine gute Frage. Faszinierend ist es wirklich, weil so viel neu ist. Aber wie gesagt, die Leute sind überhaupt nicht interessiert und ich hatte das Glück, dass ich zwei Leute aus dem engeren Umfeld hatte, die mich ernst genommen haben und ich die. Das eine war Jörg Andreas Lohr. Der war der Berater von den Flick-Leuten und den habe ich kennengelernt, als er den Barmherzigen Brüder in St. Veit, der Flick im Krankenhaus war und die haben den oberen Stock leergeräumt, nur für ihn und seine Entourage. Und dann habe ich da angerufen, damals hatte ich Dienst im Krankenhaus, was ist da los? Und der Primar sagt, er darf dazu nichts sagen. Und da sind, glaube ich, die anderen Kollegen, also von anderen Medien ausgestiegen. Und ich habe ihn gefragt, ja, aber wer kann mir was sagen? Und da sagt er, ja, in Düsseldorf, Jörg Andreas Lohr. Haben Sie eine Nummer? Ja, klar. Dann rufe ich den an und der Lohr sagt zu mir, erklärt mir genau, der braucht das für Leibwächter, für das und dies und die Familie und. Und ich sage, ja, und warum darf der Primar das nicht sagen? Sagt er, ich will, dass die Informationen, die rausgehen, eindeutig sind und klar. Und von dem Moment an hatten wir insofern eine gute Beziehung, dass ich noch gestern von ihm eine SMS mit einer interessanten Info, die hebe ich mir bis zum Schluss auf, bekommen habe. Und der hat dann, das war Jörg Andreas Lohr, der hat dann eigentlich immer ehrliche Auskunft gegeben, bis auf einmal, da hat er mich belogen, aber das war seit der Geldübergabe und Lösegeld, da hat er gesagt, da läuft nichts, aber es lief was. Also das kann ich ihm nicht so übel nehmen. Und der zweite war, kennen Sie vielleicht Arnold Mitnitzer? Der war zur Zeit, genau in der Zeit der Entführung, war vorher Priester, hat sich als Priester um Seelenheil gekümmert und dann nachher ist er ausgetreten und hat sich als Psychologe um Seelenheil gekümmert. Der hat die Kinder getauft und er hat mir auch jetzt gesagt, für ihn das Schwerste im Zusammenhang mit der Entführung war, den damals 9-jährigen Kindern zu erklären, was da ist mit ihrem Vater, der irgendwo weg ist. Und man ist ja auch gruselig, so Wiedergänger, Leiche. Also wenn man genau drüber nachdenkt, für die Betroffenen, die die Bilder haben von den Menschen, ist es schrecklich. Für die anderen ist es irgendwie auch eine kuriose Geschichte, nur eine unterhaltsame. Und der Mednitzer hat mir dann gesagt, ich habe den Kindern dann erklärt, der Täter oder wer immer das gemacht hat, sie können den Körper, die sterblichen Überreste stehlen, aber sie können nicht seine Seele stehlen, sie können nicht die Erinnerung stehlen und sie können nicht die Würde stehlen. Und das hat sogar mich schon überzeugt, weil wenn ich so ein Kind gewesen wäre, ich wäre erstmal erleichtert gewesen, weil da absolut richtig. Und diesen Mednitzer, wenn Sie ihn kennen, Arno, der ist ja so ein großartiger Formulierer, er hat über das Grab vom Flick hat er gesagt, wie über alle Gräber, in dem Fall ging es um Flick, der letzte GPS-Punkt, den man auf der Erde hinterlässt. Ist das nicht wunderbar? Grab als letzter GPS-Punkt. Also ich war hin und weg. Den haben wir auch irgendwann, den GPS-Punkt.
Ja, gehen wir zurück zu diesem Grabraub, könnte man sagen eigentlich. Das wird ja Riesenschlagzeilen gemacht haben. Und am Anfang ist natürlich, also wirbelt das eine Menge Staub auf und dann gibt es Geschichten, Gerüchte, Ermittlungen. Und es hat relativ bald dann eine heiße Spur gegeben. Aber man muss dann sagen, eine vermeintlich heiße Spur.
Ja, es ist erstaunlich, wie schnell die Leute da irgendwie sich Gedanken machen. Zum Beispiel der Malaga-Mann. Der war ein ehemaliger Häftling aus Graz-Calau und hat irgendwie gesagt, ich weiß, ich habe das geplant, ich weiß, wo alles ist und wie alles ist. Ich habe es damals geplant, jetzt hat jemand gemacht. Und hat aber das nicht der Polizei gesagt, sondern Boulevardmedien. Haben die auch alle für nicht so sinnvoll gehalten, die Medien, bis auf eins, bei Österreich oder heute, irgendein von unseren Stars. Und dann Polizeiaktion, müssen wir das machen. Und der Leichnam, der ist im Burgenland, in Eberau, also jedenfalls im Burgenland. Und dann haben die eine Aktion gemacht, eine Riesenaktion. Und weil der hat noch gewarnt, da ist ein gewalttätiger Serbe. Und daraufhin haben sie 15 Cobra-Leute auch noch dazu genommen für den gewalttätigen Serben. Kommen dahin, ein älteres Ehepaar, sitzt da, kein Serbe, kein Sarg, kein gar nichts. Sind sie wieder abgezogen. Das war der eine. Das zweite war ein Anwalt aus Nürnberg. Der ist gekommen und hat gesagt, sie haben ausgeschrieben, Belohnung 100.000 Euro für Verhaftung der Täter und Wiedergabe von Sarg und Leiche. Kriegt man das Geld auch, wenn man nur den Sarg mit der Leiche zurückgibt, ohne die Täter? Jörg Andreas Lohr, ja, gut. Anwalt geht weg und setzt folgendes Schreiben auf, inhaltlich. Also, wir geben bekannt, wo mein Mandant gibt bekannt, wo das ist, wenn wir die 100.000 Euro kriegen, ich 10.000 Euro für meine Dienste plus 19% Mehrwertsteuer, also ich will 11.900 haben und alle Kosten. Und wenn Steuern auf die 100.000 Euro fällig werden, die wollen wir auch haben. Und der Schlusspunkt war dann, wenn es zu Prozessen kommt, verpflichten sich die Flink-Leute, alle Kosten, die auf ihn, die Kanzlei oder den Mandanten zukommen, zu übernehmen. Und da hat der Lohr gesagt, das wird ja heißen, dass wir die Verteidigung von denen übernehmen. Hat er gesagt, nein, machen wir nicht. Aber dann haben sie den Anwalt dran gekriegt. Wer ist seine Quelle, sein Mandant? Ja, das ist eine Wahrsagerin, aber ich weiß nicht, wo die ist. Ja gut, dann haben sie überlegt, ob sie den noch klagen können, aber die Wahrsager haben sie dann gelassen. Und dann fingen an die Spinnereien, Satanismus und so, das war das. Aber das waren so die Punkte, die dann relativ schnell alle aufgelöst sind. Also noch im Dezember nach der Entführung. So.
Und der Anwalt hat dann, glaube ich, sein Mandat auch noch öffentlich zurückgelegt.
Genau, also aber er hat nur halt, Mandat heißt in dem Fall, ich vertrete diese Wahrsagerin nicht, wo ich nicht weiß, wo die ist und so, die vertrete ich nicht mehr. Anwalt ist er geblieben.
Ja, nach diesen Geschichten wurde es jedenfalls ruhig um den entführten Sarg und die Familie hatte immer dementiert, Lösegeld zu zahlen oder zahlen zu wollen. Und im Hintergrund, ein paar Sachen, die Belohnung haben wir schon gehört, aber im Hintergrund hat es da gebrodelt. Also da ist mehr passiert, als man öffentlich wahrnehmen konnte.
Ja, stimmt. Die haben gewartet auf den Bekenner- oder Bekennerschreiben, auf den Erpresserschreiben und das kam dann. Und das fing an mit den Worten, ich bin der Boss der Grabräuber. Und dann hat er gesagt, es ist mir eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Und da weiß man sofort, dass die Polizeipsychologen anfangen. Ich bin der Boss der Grabräuber. Also der ist ein bisschen größenwahnsinnig. Der will auf Augenhöhe mit den Milliardären verhandeln. Und dann, er spricht so gewählte Sprache. Er macht Smalltalk. Er will mehr sein, als er ist. Er will kein Verbrecher sein. Er will was Edles sein. Das ist auch richtig gewesen, nur, und dann gab es Kontakte, weil das Wichtigste ist, den Kontakt zu halten, ne? Dass der nicht wieder Angst kriegt und abhaut und gar nichts mehr macht. Der hat im Stephansdom unter einer Bank ein Stück von dem Stoff aus dem Sarg deponiert. Das haben die dann gefunden und haben da ebenfalls 100.000 Euro für die Tätergruppe deponiert. So fing das an. Und der Kontakt ist dann weitergegangen in Budapest. Da gab es dann nochmal 100.000 Euro und dann habe ich mit dem Lohr gesprochen, jetzt vor ein paar Tagen, was war eigentlich mit der Polizei? Und sagt er, und jetzt muss ich gleich sagen, es wird die Kern der Polizei, muss man vorwegschicken, betrifft das nicht, weil die waren quasi nur mit dem Diebstahl verbunden, aber nicht mit den ganzen anderen Sachen. War Bundeskriminalamt, ungarische Polizei und ukrainische. So, also, ich sage, wie war es mit der Polizei? Sagt er, ja, die Polizei in Österreich, die war sehr bemüht. Und ich sage, wenn das in der Personalakte steht, den würden sie nicht einstellen. Sagt er, nö, ich habe selber schon so Sachen geschrieben, den würde ich nicht einstellen. Und wie ist das mit den Ungarn? Und er fängt an zu lachen und sagt, die können das nicht. Das hat dazu geführt, dass die Privaten eine Detektei genommen haben. Hat er gesagt, wir hatten da jemanden, einen guten Mann mit viel Erfahrung. Und diese Detektei hat anscheinend Partner gehabt in Ungarn, die auch gut waren. Und die Täter haben E-Mails und Handyanrufe aus einem Hotel getätigt. Und da sind sie auf die Spur gekommen, in dem Hotel muss das sein. Und der Haupttäter hat dem, der den Sarg von hier, also von Klagenfurt nach Budapest gefahren, von Velden nach Budapest gefahren hat, dem hat er 739 Euro gegeben. Brav, ne? Und der sollte einem anderen Mittäter auch nochmal 739 Euro geben. Und auf dem Weg zum anderen ist er verfolgt worden von den Detektiven. Und dann haben sie den gestellt und dann hat der die zum Sarg geführt. Also wahrscheinlich hat er gemerkt, jetzt ist er aus und kann nur noch meine Position verbessern. Hat die zum Sarg geführt, der Sarg war wieder da. Das war am 29. November, ein Jahr später, also 2009. Dann war der Sarg da, war relativ schnell wieder in Kärnten und erstmal es war entspannt. Natürlich für die Angehörigen, die ihn persönlich kannten, besonders, aber auch für uns so, weil es war wieder eine neue Entwicklung.
Das muss ich noch dazu sagen. Ich bin immer mal überlegen, wie ich eine Episode benennen soll und wie ich in der Vorbereitung da auch diesen Satz, ich bin der Boss der Grabräuber, gelesen habe, weil ich wusste, das ist der Titel für das.
Ja,
der Sarg war wieder da. In welchem Zustand war der und was ist danach passiert? Wie ging es mit dem Sarg weiter?
Also der Sarg war kaputt, die äußere Sarkophag war kaputt und der innere Zinnsarg, der ist auch aufgewesen. Also die waren beide nicht in Ordnung, mussten repariert werden. Das Mausoleum wurde stärker gesichert. Ich habe jetzt gesehen, es ist, glaube ich, eine große Platte und nicht mehr drei kleine. Ich meine, 330 Kilo ist nicht klein, aber jetzt ist sie sicher noch viel schwerer. Und ein kleiner Vorteil, wenn man so will, ist, dass dadurch entdeckt wurde, dass Wasser im Grab war. Und das konnte man dann rauspumpen und das entsprechend absichern. Also der Sarg war nicht in Ordnung, musste repariert werden. Aber das ist auch kein Wunder, der stand ein Jahr im Wald in der Nähe von Budapest, getrennt, Sarkophag hier, Sarg da, in der Bauhütte und irgendwo in einem Keller.
Ja.
Und so nicht geschützt, ja.
Da gab es dann noch einmal eine Trauerfeier, glaube ich, als der zurückgekommen ist.
Ja, also eine würdige, menschenwürdige oder totenwürdige Bestattung. Mhm. Nochmal neu.
Mit dem Auffinden des Sargs und dieser Täter konnte damit auch juristisch alles geklärt werden. Die Störung der Totenruhe ist ja in Österreich mit einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht. Die ist ja zu diesem Zeitpunkt dann schon verjährt. Das war ein wenig mehr als ein Jahr. Aber es ging ja auch um viel schwerere Delikte.
Ja, also da bin ich bis heute, irgendwie ist mir das alles nicht so ganz klar. Also der erste Zeuge hat gesehen, vier Leute plus eventuell einen anderen. Also fünf. Andere haben geschrieben, die Ungarn bei einer Pressekonferenz 2009, nach anderen wird gefahndet und eine sechsköpfige Bande ist noch auf der Flucht. Also irgendwie die Täterzahl reicht von drei bis sechs oder sieben sogar. Und verurteilt worden sind zwei. Also drei waren angeklagt, zwei sind verurteilt worden. Und der Erstangeklagte hat bekommen 2 Jahre und 8 Monate. Übrigens war der, darf man das im katholischen Kärnten sagen, der war Kirchenrat, der Haupttäter. Kirchenrat und Rechtsanwalt. Und guten Tag, ich bin sehr erfreut, mit Ihnen zu reden. Ich bin der Boss der Grabräuber, also der war das. Und der zweite hat 3 Jahre gekriegt, was ich manchmal erstaunlich finde, dass quasi so Tschakker höher bestraft werden als die Verantwortlichen, Hauptverantwortlichen. Und der allerdings, der war so stark irgendwie, dass er Grizzly genannt wurde. Erklärt vielleicht auch das mit den Grabplatten. Mir tut es ein bisschen leid, weil wahrscheinlich könnte er heute eine Menge Geld verdienen. Ich bin Grizzly, der den Flicksack gekauft hat. Und dann gab es eben 3 Jahre später hat der Prozess angefangen. Also 3 Jahre nach dem Raub, 2011. Der hat wiederum 3 Jahre gedauert, bis dann 2014 die Urteile gefällt werden, nämlich die, von denen ich gerade gesagt habe. Und der dritte Mittäter, der Chauffeur, wo ich aus einer Stelle, wo ich es nicht weiß, gehört habe, also klar weiß ich es, aber ob das stimmt, der gesagt hat, das war ein Kärntner, der diese Fahrt gemacht hat, der ist freigesprochen worden. Weil er die Leute dahin geführt hat oder Grundzeuge, keine Ahnung. Also der ist freigesprochen. Im Grunde genommen sind dafür nur noch 2 Leute verurteilt worden und so verbrechensartig diese Tat einem vorkommt, aber das ist Störung der Totenruhe, das ist ein Jahr verjährt. Erpressung muss eine Mindeststrafe 1 Jahr ab, dann ist es ein Verbrechen. Und weder Erpressung noch Diebstahl, vor allen Dingen nicht in der Summe, sind mit einer Mindeststrafe von 1 Jahr bedroht. Das waren beides keine Verbrechen. Und die sind auch sicher schon längst wieder frei.
Du hast jetzt im Zuge der Vorbereitung für diesen Podcast auch mit einigen von deinen damaligen Informanten oder Kontakten gesprochen. Wie sehen die das jetzt so retrospektiv nach all den Jahren?
Jetzt kommt die Enttäuschung. Der Lohr hat gesagt, er so um 2010, nachdem das alles vorbei war, hat er sich zurückgezogen von Flick und der Stiftung. Der Klammer, damals Kriminalpolizeichef, der hat gesagt, er hat das nicht mehr weiter verfolgt. Und Metnitzer hat gesagt, ich habe mich damals bewusst rausgehalten, weil mich haben alle Leute immer gefragt, was gibt's Neues? Und da hatte ich keine Lust mehr drauf, also habe ich ganz bewusst das nicht mehr weitergefolgt. Außerdem, ich habe ihn gefragt, war das der Höhepunkt in Ihrer Pfarrerlehre, oder nicht Höhepunkt, da habe ich mich korrigiert, ein markanter Punkt, und er war natürlich sofort sprachlich, wie er ist, das war kein Höhepunkt in meinem Leben, das war der Tiefpunkt, zu was Menschen ich sind. Und insofern, die sind ausgeschrieben, das hat ihn nicht mehr interessiert. Und nach der Verurteilung, erste Instanz, da gab es anscheinend auch keine Berufung, also da ist nie mehr was nachgekommen. Und was mir für den Schluss aufheben wollte vom Lohr, spät eingefallen, die wichtige Frage, nämlich, ich habe ihm SMS geschickt, sind die 200.000 Euro eigentlich wieder aufgetaucht? Dann kam zurück, die Leute haben ja keine Zeit. Nein. Also diese 200.000 Euro sind noch irgendwo. Und ich habe mal ausgerechnet, wenn der Gefängnis hat und voll abgesessen hätte, der Hauptangeklagte, die 32 Monate, dann wäre das immerhin 6.250 Euro im Monat minus Unkosten und die 739 Euro mal zwei und das Auto. Aber ich glaube, unterm Strich hätte sich das gelohnt, falls nicht irgendwelche anderen Kräfte ihn da unter Druck gesetzt haben, ihn da was abgezockt haben. Ich glaube, das könnte man im Gefängnis. Und also die sind ausgestiegen. Es ist auch vorbei. Aber es war irgendwie, wenn ich das so sagen darf, als Journalist, ein tolles Delikt. Es war niemand wirklich in Gefahr, bis auf die Angehörigen, die natürlich, ich habe auch das Gefühl, wenn wir reden, von mir aus können die das alle hören. Also ich glaube nicht, dass einer von denen jetzt erschüttert wäre, von dem Flick oder die Kinder, heute auch schon 24. Aber das ist vorbei. Wir müssen warten, bis was Ähnliches kommt.
Zu einigen Ähnlichen in der Vergangenheit kommen wir noch. Aber vorher würde mich noch interessieren, du hast jetzt doch eine lange Karriere als Journalist hinter dir und hast, nehme ich an, über einige Kriminalfälle, vielleicht nicht direkt vergleichbarer, aber doch über einige Kriminalfälle auch berichtet. Wo würdest du jetzt von dieses Verbrechen oder diese Tat einordnen? War das eine gescheite Idee? Oder sagen wir so,
für mich ja.
Schulnotenmäßig Idee, Planung, Ausführung?
Ich glaube, die Idee war ziemlich schwachsinnig. Weil ich habe überlegt, wie kommt der drauf? Und ich erinnere mich, dass der Flick ist zwar im Doppelsinn, also die Menschen sterben ja immer zu früh, aber er ist im Doppelsinn zu früh gestorben, weil sein Mausoleum war noch nicht fertig. Dann lag er unter Brettern und dann hieß es, wochenlang wurde dieses Grab, das noch nicht fertig war, von zwei Leuten bewacht. Und vielleicht hat der Kirchenrat, vielleicht hat der gedacht, oh, wenn das bewacht wird, dann muss es ja wertvoll sein. Ne? Und so ein Grab ist ja jetzt auch nicht so geschützt im Normalfall. Also vielleicht hat er sich das so überlegt. Also von der Idee ist es aber auch schon blöd, weil man hat nicht wirklich ein Druckmittel. Und das Einzige, was er hätte machen können, ist das alles vernichten, aber dafür zahlt man nicht. Durchführung war offensichtlich ganz gut. Also hat geklappt.
Zumindest der erste Teil.
Der erste, ja genau, das ist immer der leichtere. Ne? Und dann die Remsma-Einführung, war ähnlich. Da ist es so oft Verhandlungen gegeben mit der Polizei, bis die Remsma-Familie gesagt hat, wir machen das jetzt auch selber an der Polizei vorbei. Weil die Polizeitaktik ist, die hinhalten, bis sie haben. Und irgendwann Angehörigen bei so Sachen haben dann keine Lust mehr darauf. Schulnotenmäßig, geben wir mal eine 4-.
Okay.
Und für den Journalismus, also war das eine schöne Sache. Also ja, also eine interessant, also schön gleich. Interessant, ständig neue Wendungen. Man kann Anteil nehmen. Die einen sagen, der Arme pflegt, die anderen sagen, naja, so toll war er nur auch wieder nicht und. Also hier viel Spielraum.
Mhm. Und was würdest du sagen, nimmst du jetzt persönlich von dieser ganzen Geschichte noch mit, auch im Rückblick?
Nur im Rückblick, weil wenn dieser Podcast nicht wäre, hätte ich mich damit nicht beschäftigt. Und das war, also vielen Dank für diese Einladung, weil es war eine ganz tolle Erfahrung, nochmal zu sehen und mich zu erinnern. Zum Beispiel einmal haben sie dieses Mausoleum neu gemacht, stehen zwei so Security-Typen, nicht Journalist, ne, unangreifbar, geh hin und guck. Und der eine, wer sind Sie? Und ich so, wer sind denn Sie? Was, gehen Sie weg? Und ich so, ha. Und dann ist der Riegel auf mich zugekommen, der zweite Riegel auch, und dann bin ich weg. Also ein Glück in meinem Leben ist, oft zu wissen rechtzeitig, was man verloren hat. Und da hatte ich verloren. Also was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass wenn ich in diesen Teil meiner journalistischen Arbeit oder meines journalistischen Lebens, dass das wieder viel aufgeweckt hat und dass das eine ganz aufregende Zeit war, über einen längeren Zeitraum. Und wie ist es für dich, wenn du immer so in Verbrechen einsteigst und dich Tage intensiv vorbereitest? Ist ja nicht nur das.
Ja, das kommt auf den Fall drauf an. Also der war jetzt, sage ich mal, der hat so viele spannende Wendungen und ist jetzt ein vergleichbares, nicht so ein schlimmes Verbrechen, auch wenn es für die Beteiligten im ersten Moment sehr schlimm sein mag. Aber es kommt manchmal wirklich auf die Tagesverfassung drauf an. Vielleicht geht es ja jedem anders, aber mir persönlich geht es so, dass ich manchmal vielleicht einen sensibleren Tag, ein sensibleres Gemüt habe und mir geht es dann wirklich schlecht, wenn ich mich vorbereite. Aber in der Regel ist es ja doch die Arbeit für mich und so kann ich das dann auch sehen, so kann ich diesen Fall dann auch behandeln. Und ja, natürlich dann, wenn ich mich näher damit auseinandersetze, ist es schon oft so, dass man dann nochmal durchatmen muss und vielleicht kurz ein wenig Abstand wahren muss und das dann ein wenig aus der Distanz wieder betrachten und dann geht das in der Regel schon. Was ich vorher noch versprochen habe, sind ein paar andere Beispiele, nämlich ich habe ein bisschen im Archiv gestöbert, was ich immer mache, bevor ich mich, also bei einer Deliktaufzeichnung, und da habe ich gefunden, damals war das natürlich das Riesenthema und in den Schlagzeilen Sargentführungen, und dann ist natürlich eine Geschichte, hat sowas schon einmal gegeben, sehr interessant immer, und siehe da, es hat es schon sehr oft gegeben, also es hat sich herausgestellt, dass Sargentführungen oder auch Entführung von Leichen oder Leichenteilen schon immer eigentlich stattgefunden haben. Und ich lese ganz kurz aus diesem Artikel vom 19. November 2008 vor. So makaber die Entführung des Leichnams von Friedrich Karl Flick anmutet, um einen Einzelfall handelt es sich nicht. Immer wieder wurden Tote entführt, mitunter ohne klares Motiv. Wie bei einem Verbrechen, das 1991 in Oberkärnten geschehen ist. Aus der Leichenhalle in Kleblach-Lind wurde ein Sarg samt Leichnam gestohlen und in die Trau geworfen. Geklärt wurde der Fall nicht. Anders verhält es sich in der Causa Charlie Chaplin. Die Leiche des Komikers wurde 1978 vom Friedhof in einem französisch klingenden Ort in der Schweiz entführt. Zwei Mechaniker, die nach 11 Wochen gefasst wurden, versuchten, von Charlie Chaplins Witwe Lösegeld zu erpressen. Charlie hätte das lächerlich gefunden, meinte Lady Una und verhandelte gar nicht erst. Im März 2001 verschwand vom Friedhof in Mainau am Lago Maggiore der Leichnam des Bankiers Enrico Cuccia, der war 92, als er gestorben ist. Er war jahrzehntelang einer der einflussreichsten Männer der italienischen Wirtschaft gewesen. Ermittelt wurde in drei Richtungen: Erpressung, Satanismus und Rache. Es meldete sich ein ruinierter Spekulant und erklärte, er werde die Leiche herausrücken, wenn der Börsenindex eine bestimmte Marke überschritten habe. Die Täter waren aber andere, Dilettanten, die ihren Erpresserbrief zunächst an die falsche Adresse schickten und sich dann durch einen Anruf verrieten. Sie wurden wegen Erpressung, Leichendiebstahls und Störung der Totenruhe zu 20 Monaten Haft verurteilt. Im Jahr 2004 wurde im argentinischen Gualeguay ein Sarg gestohlen. Die Diebe, die übrigens den falschen Toten erwischten, könnten ein historisches Vorbild gehabt haben. Eva alias Evita Perón, sie starb 1952. Antiperonisten stahlen ihren Leichnam, der 1971 nach Mailand und 1974 nach Madrid geschmuggelt wurde. Isabel Perón, die dritte Frau des Präsidenten, veranlasste 1976 eine Beisetzung in Argentinien. Historische Beispiele für den Raub von Leichen oder Leichenteilen gibt es en masse. Begehrt waren die Herzen toter britischer Monarchen, etwa die von Anne Boleyn oder Charles I., und Köpfe von Dichtern und Denkern. So fehlt etwa jener von Friedrich Schiller. Und nach dem Artikel kam dann 2017, also habe ich dann noch im Archiv, einen Bericht von Enzo Ferrari, dessen Leichnam 2017 gestohlen worden war. Den habe ich jetzt nicht notiert, aber ich glaube, das war eine Mafia-Bande, also die waren so im Drogenschmugglermilieu. Und die wollten irgendwie ja, ihr Businessmodell ändern und ja, gab es dann auch 30 Festnahmen.
Man kann sagen, das sind in Summe nicht die Hellsten, die das machen. Aber eins müssen wir auch noch sagen, finde ich. Es gibt nämlich das, was wir gerade so besprechen als Verbrechen, gibt es auch ganz toll. Was sind eigentlich Reliquien anders? Auch Leichenteile. Oder sogar ganze, Venedig, ne? San Marco, also, den haben sie auch. Also es hat eine Tradition auch. Und die sind aber viel intelligenter als die anderen.
Stimmt. Na gut, und mit diesen Gedanken bedanken wir uns fürs Zuhören bei Delikt, dem Kriminalpodcast der Kleinen Zeitung, hier Ihnen im Saal und auch allen zu Hause. Danke.
Danke, Jochen.
Dankeschön.